und am meisten verlangte ihn nach Shea. Arür. Die Straße bestand aus kaum mehr als zwei Furchen im Unkraut. Einerseits war dies von Vorteil, da nur noch wenig Verkehr herrschte und niemand mehr verraten konnte, in welche Richtung sie geflohen waren. Die menschliche Flut auf der King's Road war hier stark abgeebbt. Andererseits barg es auch Nachteile, denn die Straße wand sich wie eine Schlange, kreuzte oft kleinere Wege und schien manchmal sogar vollkommen zu verschwinden, um einige Meilen weiter, nachdem man die Hoffnung schon aufgegeben hatte, wieder aufzutauchen. Arya hasste das. Das Land meinte es ansonsten gut mit ihnen. Niedrige Hügel wellten sich sanft, Terrassenfelder wechselten sich mit Wiesen und Wäldern und kleinen Tälern ab, in denen sich Weiden an seichten Bächen drängten. Dennoch, der Pfad war schmal und holprig, und es ging nur langsam voran. Insbesondere die Wagen hielten sie auf. Sie rumpelten schwerfällig dahin, und die Achsen ächzten unter dem Gewicht ihrer schweren Last. Ein Dutzend Mal mussten sie täglich Halt machen, um ein Rad aus einer Rille zu befreien oder die Gespanne zu verdoppeln, um einen schlammigen Hang zu überwinden. Einmal standen sie inmitten eines dichten Eichenwaldes plötzlich drei Männern gegenüber, die in ihrem Ochsenkarren Feuerholz beförderten, und es gab keine Möglichkeit zum Ausweichen. So konnten sie nur ausharren, bis die Waldbewohner den Ochsen abgespannt und durch die Bäume geführt hatten, daraufhin den Wagen umdrehten und den Ochsen wieder einspannten und schließlich den Weg zurückkehrten, den sie gekommen waren. An diesem Tag kamen sie fast überhaupt nicht voran. Ohne es zu wollen, schaute Arya ständig über die Schulter und fragte sich, wann die Goldröcke sie einholen würden. Nachts wachte sie vom leisesten Geräusch auf und griff nach Needles Heft. Stets stellten sie Wachen auf, doch Arya vertraute ihnen nicht, schon gar nicht den Waisenjungen. In den Gassen von King's Landing kannten diese sich gewiss aus, aber hier draußen waren sie verloren. Und wenn sie sich so still wie ein Schatten verhielt, konnte sie an ihnen vorbeischleichen und im Licht der Sterne Wasser lassen, wo niemand sie beobachtete. Einmal hielt Lommi Grünhand Wache, und sie kletterte auf eine Eiche und hangelte sich von Ast zu Ast, bis sie sich genau über seinem Kopf befand. Er bemerkte nichts. Sie wäre auf ihn hinuntergesprungen, doch sie wusste, dass sein Schrei das gesamte Lager wecken würde, und Joren würde sie dafür abermals verprügeln. Lommi und die anderen Weisen behandelten den Bullen jetzt als jemand Besonderes, weil die Königin seinen Kopf wollte, obwohl er davon nichts wissen wollte. »Ich habe der Königin nie etwas getan«, behauptete er erbost. »Ich habe meine Arbeit gemacht, das ist alles. Den Blasebalg betätigen, Zangen halten, Werkzeuge holen und wegbringen. Ich sollte Waffenschmied werden, aber eines Tages sagte Meister Mott, ich müsste das Schwarz anlegen und das ist die ganze Geschichte.« Daraufhin trollte er sich davon und polierte seinen Helm. Der Kopfschutz war wunderschön, rund und geschwungen, mit einem Schlitzvisier und zwei großen Stierhörnern aus Metall. Arya beobachtete ihn, während er das Eisen mit einem Öltuch putzte, bis es so hell glänzte, dass sich die Flammen des Feuers darin spiegelten. Trotzdem setzte er ihn niemals auf.
»Ich wette, er ist der Bastard eines Hochverräters«,
wisperte Lommi eines Nachts leise, damit Gendry ihn nicht hörte.
»Von dem Wolflord, dem, den sie auf Baelors Stufen geköpft haben.«
»Ist er nicht«, widersprach Arya.
»Mein Vater hatte nur einen Bastard, und das ist John.« Sie stolzierte in den Wald und wünschte sich, sie könnte einfach ihr Pferd satteln und nach Hause reiten. Ihre Stute war ein gutes Tier, ein Fuchs mit einer weißen Blässe auf der Stirn, und Arya war eine gute Reiterin. Sie könnte einfach davon galoppieren und müsste keinen von ihnen jemals wiedersehen, wenn sie nicht wollte. Nur dann hätte sie keinen mehr, der den Weg vor ihr auskundschaftete oder nach hinten Ausschau hielt oder wachte, während sie schlief. Und sollten die Goldröcke sie erwischen, wäre sie allein. Sicherer war es, bei Joren und den anderen zu bleiben.
»Wir sind nicht mehr weit vom God's Eye entfernt«, verkündete der schwarze Bruder eines Morgens. Die Kings Road ist nicht sicher für uns, bis wir den Trident durchquert haben. Daher werden wir den See am Westufer umrunden, wo sie uns nicht vermuten.
An der nächsten Kreuzung lenkten sie die Wagen nach Westen. Hier wich das Ackerland dem Wald, und die Dörfer und Festen wurden kleiner und lagen weiter auseinander, die Berge waren höher und die Täler tiefer, es wurde schwieriger, sich Vorräte zu beschaffen. In King's Landing hatte Joren die Wagen mit eingesalzenen Fischen, Dauerbrot, Schmalz, Rüben, Bohnen und Gerste sowie gelbem Käse beladen, aber diese Vorräte waren bis zum letzten Bissen verzehrt. Somit gezwungen, von den Früchten des Waldes zu leben, wandte sich Joren an Koss und Kurz, die wegen Wilderei verurteilt worden waren. Er schickte sie morgens aus, und bei Einbruch der Nacht kehrten sie mit einem Hirsch oder einem Bündel Wachteln zurück. Die jüngeren Knaben sammelten entlang der Straße Brombeeren oder stiegen über die Zäune von Obstgärten und füllten Säcke mit Äpfeln. Arya kletterte gut und pflückte schnell, und am liebsten ging sie allein los. Eines Tages stieß sie durch Zufall auf ein Kaninchen. Es war braun und fett, hatte lange Ohren und zuckte mit der Nase. Kaninchen laufen schneller als Katzen, aber sie können nicht besonders gut klettern. Arya versetzte ihm einen Hieb mit dem Stock und packte es an den Ohren. Und Joren machte einen Eintopf mit Pilzen und wilden Zwiebeln daraus. Arya bekam eine ganze Keule, weil es ihr Kaninchen war. Sie teilte das Fleisch mit Gendry. Für die anderen blieb nur jeweils eine Kelle, auch für die drei in Fesseln. Jaqen H'ghar bedankte sich höflich bei ihr, Beißer leckte sich mit glückseligem Gesichtsausdruck das Fett von den Fingern, aber Rorge, der Nasenlose, lachte nur.
»Jetzt ist ja auch noch ein Jäger«, Klumpgesicht, Klumpkopf, Kaninchentöter.
Vor einem bewehrten Weiler namens Briar White umzingelten einige Landarbeiter sie auf einem Maisfeld und verlangten Geld für die Kolben, welche sie geerntet hatten. Joren beäugte ihre Sensen und warf ihnen ein paar Kupferstücke zu.
Es gab Zeiten, da wurde ein Mann in Schwarz von Dorne bis Winterfell aufs Gastlichste bewegt.